Jetzt wenden wir uns dem Predigtext zu. Er steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 22, die Verse 24 bis 30. Es entstand aber unter ihnen auch ein Streit darüber, wer von ihnen als der Größte gelten könne. Da sprach Jesus zu ihnen: Die Könige der Völker üben die Herrschaft über sie aus, und ihre Gewalthaber lassen sich Wohltäter nennen. Ihr dagegen nicht so. Sondern der Größte unter euch soll werden wie der Jüngste und der Hochstehende wie der Dienende. Denn wer ist größer, der zu Tische Sitzende oder der Dienende? Ist es nicht der zu Tische Sitzende? Ich aber bin mitten unter euch wie der Dienende. Ihr aber seid die, welche in meinen Versuchungen bei mir ausgeharrt haben. Und wie mir mein Vater ein Königreich bestimmt hat, bestimme ich für euch, dass ihr an meinem Tische essen und trinken sollt in meinem Reich und auf Thronen sitzen, um die 12 Stämme Israels zu richten. Liebe Gemeinde, wir möchten alle einem Größeren dienen. Diese Sehnsucht zieht sich durch unser Leben und macht uns schließlich zu den Menschen, die wir sind. Wir sind, so wie wir heute sind, das, durch den Größeren, dem zu dienen, wir gewählt haben und immer wieder wählen in unserem Leben. Der Größere, dem wir dienen, mag ein Mensch sein, eine Idee oder eine Sache oder eben der verborgene Gott. Wenn wir von dem Größeren reden, dann denken wir zunächst einmal an Gott, der größer ist als wir. Und das Beten, Bekennen und Singen wir: Gott ist größer als wir, er ist größer als alles, er ist der Größte. In der Praxis unseres Lebens aber sieht das anders aus. Fragen wir darum zunächst einmal, warum wir diese Sehnsucht, dem Größeren zu dienen, in uns tragen. Wir alle wurden als kleine Menschen unter lauter großen Menschen geboren. Das ist unsere erste Erfahrung im Leben. Und sie ist ja auch gleichzeitig lebensnotwendig, dass wir die Größeren haben. Ein Kind könnte nicht überleben ohne die Fürsorge der Größeren, meist der Eltern. Tatsache ist natürlich, dass diese Größeren zunächst einmal dem Kind dienen. Und das geschieht nicht ohne, dass die Größeren auf manches verzichten. Weil und solange sie dem Kleinen dienen. Es gibt kein Dienen, ohne Verzicht zu erbringen. Davon weiß ein kleines Kind im Säuglingsalter nichts, aber die Erfahrung bleibt und verstärkt sich im Heranwachsen, dass es immer Größere gibt. Zu Hause, in der Schule und schließlich überhaupt im Leben. Und die Größeren sind meist auch die Mächtigeren. Es gibt sie immer, die Größeren. Es gibt immer einen, mindestens einen, der größer ist als ich. Ob es mir gefällt oder nicht. Warum aber? Warum wollen wir einem Größeren dienen? Die Antwort ist einfach. Wir wollen Bestätigung und Anerkennung für uns selbst. Und wir brauchen sie wie das Brot zum Leben. Ein kleines Kind lernt durch Bestätigung. Das hast du gut gemacht, ist ein Satz, der ermutigt, es wieder zu probieren, Neues zu erproben. Auch gehorchen lernt ein Kind nur durch Bestätigung und Anerkennung und nicht durch Gewalt. So und nur so wird es lebensfähig. So hängt also unsere Sehnsucht, dem Größeren zu dienen, mit unserer Sehnsucht nach Bestätigung und Anerkennung zusammen. Hat man sie aber einmal bekommen, die Bestätigung, will man immer mehr davon. Das ist es wohl, was Männer und Frauen in höhere Ämter treibt. Oder wenigstens in Aufgaben, in denen man gesehen wird. Manch einer in der Gemeinde weiß aber, was so in einem vor sich gehen kann, wenn man seine Gaben an irgendeinem eher unspektakulären Ort einsetzt und dieser Dienst unbeachtet bleibt und damit keine Anerkennung findet von außen. Auf einmal fragt man sich, warum tue ich das überhaupt? Das merkt ja doch keiner. Das Gefühl schleicht sich umso eher ins Herz, wenn man zusehen oder zuhören muss, wie anderen Anerkennung und Dank gesagt wird. Andererseits, wie soll man unter so vielen Menschen jedem Einzelnen in gebührender Weise Dank sagen und ihm Anerkennung geben? Wie kann man sich da angemessen verhalten? Und was tut man, wenn der Versuch, es allen recht zu machen und darum allen immer wieder zu danken, nicht die erwünschte Wirkung im Herzen hat? Und wer ist eigentlich befugt oder gar verpflichtet zu danken? Natürlich der Größere oder die Größeren. Wer wüsste aber nicht, wie schnell das befriedigende Gefühl von empfangener Anerkennung und Dank immer wieder vergeht. Im Beruf bekommt man Anerkennung, für den Dienst sein Gehalt. Aber in der Gemeinde, in der Familie, unter Freunden? Es kann nicht anders sein, als dass dieses Problem im Evangelium von Jesus aufgenommen wird. Es ist so fundamental, es bedeutet so Grundlage in unserem Leben, dass Jesus das niemals außer Acht lassen kann. Und davon spricht unser Text. Nicht von ungefähr begann es mit einem Streit der Jünger Jesu untereinander, wer unter ihnen als der Größte gelten könne. Es ging ihnen aber offensichtlich nicht um einen Dienst, sondern um einen Rang in ihrer Person, um Anerkennung. Sie sind bescheiden genug, den Vergleich, wer als der Größte gelten könne, unter ihnen in ihren eigenen Reihen zu halten. Das macht die Sache aber nicht einfacher, sondern im Gegenteil. Es macht sie sehr persönlich, sehr direkt und auch offen. Allerdings erfahren wir nicht, für wen sich die Jünger untereinander im Blick auf den Größten entschieden haben. Die Kirche hat ihnen das später abgenommen und Petrus zum Größten auf Erden erklärt. Und das ist bis heute so. Vielleicht waren sie aber auch nicht in der Lage, diese Entscheidung zu treffen, weil Jesus den Streit beendete. Und zwar nicht etwa mit einer Wahl, die er getroffen hätte, um zu sagen, wen er für den Größten unter ihnen hielte. Jesus tadelt sie auch nicht dafür, dass sie diesen Streit führen. Im Gegenteil. Er verweist sie darauf, dass das in dieser Welt üblich ist. Und es hat sich in den Jahrhunderten immer wieder bestätigt, die, die Herrschaft ausüben über Menschen und ihre Ausführenden, die Übersetzung sagt Gewalthaber, die die Gewalt haben, die Autorität, die Macht haben, lassen sich Wohltäter nennen. Sie wollen, dass man ihr Tun als gutes Tun erkennt, als Dienst am Volk versteht. Das hängt eben mit der notwendigen Bestätigung zusammen, die der Mensch unbedingt braucht, auch wenn er der Größere ist. Vielleicht dann gerade erst recht. Die in der Machthierarchie aufsteigen, entfernen sich naturgemäß vom Volk und sind darum umso mehr wiederum angewiesen auf Anerkennung. Darum ihre Betonung, wir tun das alles nur für euch. Es steht hier aber nicht, dass solche Menschen Wohltäter seien, sondern nur, dass sie so genannt werden wollen. Es geht ihnen um ihren Ruf, wie man über sie spricht. Und das ist nicht dasselbe wie das, was sie in Wirklichkeit sind. Aber nun setzt Jesus dem Thema der Jünger einen Widerstand entgegen. Ihr dagegen nicht so. In der Welt ist das üblich, klar. Diese Ordnungen werdet ihr nicht verändern. Aber ihr dagegen nicht so. Mit großer Entschiedenheit setzt Jesus seine Jünger im Gegensatz zu dem, was in dieser Welt üblich ist. Und an dieser Unterscheidung hängt alles auf ihrem Weg mit Jesus. Machen Sie sich dieser Welt gleich, werden Sie das Schicksal dieser Welt teilen. Selbst wenn Sie hohe Ämter erringen und gar als Christen Macht über Völker haben, gehen Sie aber den Weg mit Jesus und lernen von ihm, dann wird ihr Leben eine Wende nehmen. Und zwar an der entscheidenden Frage des Dienens in ihrem Leben und in der auch für sie unerlässlichen Bestätigung, die ihnen daraus erwächst. Nicht, dass sie dienen, macht sie zu Jüngern Jesu. Denn das tun ja so oder so jeder auf seine Weise, sondern wem sie dienen. Und der, wem sie dienen, wird sie formen in der Art, wie sie dienen. Denn der, dem wir dienen, verändert uns, es sei eine Sache, eine Idee oder eine Person. Bevor wir darüber uns unterhalten können, in welcher Weise Jesus seine Jünger das Dienen nun lehrt, müssen wir noch einen Blick darauf werfen, warum das so entscheidend ist, wem wir dienen. Alles, was in dieser Welt vorhanden ist, ist in der Lage, Anspruch auf uns zu erheben, dass wir ihm dienen sollen. Das Einfallstor dafür in uns ist die Sehnsucht, die gestillt werden will. Etwas in uns, das nach Befriedigung schreit. Es genügt nicht, deinen Menschen zu sagen, das hast du gut gemacht. In der Seele ist ein Abgrund offen, der leer ist. Und da muss etwas hinein, das die Seele zufriedenstellt. Das Leben ist nicht nur voller Angebote, die uns locken, sondern auch voller Ansprüche, die nach uns greifen. Für den einen ist es das Auto, den er verehrt wie einen Götzen, für den anderen seine Wohnung, für wieder andere sind es die Eltern, für andere die Kinder, die sie geradezu göttlich verehren, vor allem solange sie noch süß und klein sind und später, wenn sie es zu etwas gebracht haben. Wenn sie es aber zu nichts gebracht haben, entsteht ein Problem. Dann bricht ein Gott zusammen. Auch die Begabungen sind Gegenstand unserer Verehrung und von ihnen erwarten wir die Befriedigung jeder unstillbaren Sehnsucht in uns. Eigene Begabungen, fremde, die wir verherrlichen, sei es in der Musik, in der Malerei oder in Technik und Wissenschaft. Begabungen der Hände und des Geistes, das sind Dinge, die zählen. Und wir sind bereit, ihnen zu dienen und ihnen unser Leben unterzuordnen. Wir erwarten aber davon. Allerdings auch die gebührende Anerkennung, Bestätigung in welcher Form auch immer, Befriedigung und Erfüllung. Wie sagen wir so schön? Diese Tätigkeit füllt mich so richtig aus. Oder wir sagen, das ist es, was mir Befriedigung verschafft. Früher gab es in der christlichen Gemeinde einen Sinn für die Unterscheidung zwischen Gottesdienst und Götzendienst. Verzweifelt suchte man damals eine Grenze zu ziehen zwischen Tätigkeiten, die zum Dienst für Gott ausgeübt wurden, und Tätigkeiten zum Dienst der Welt. Dienste für die Welt wurden bezahlt, Dienste für Gott zum Gotteslohn getan. In manchen Kreisen wurden gewisse musische Begabungen ausgegrenzt, weil man glaubte, dass sie als Teufelswerk zur Verführung des Menschen dienen. Ein reformierter Gottesdienst sollte ursprünglich nur aus einem Gebet und einer Predigt bestehen. Schließlich hat man noch zwei Lieder bewilligt. Eins am Anfang, eins am Schluss. Darum sind reformierte Gotteshäuser und Gottesdienste recht nüchtern. Bis heute jedenfalls. Man weiß ja nie. Und Baptisten sind reformierten Glaubens. Der Begriff Welt war in freikirchlichen Kreisen damals Ausdruck für die Verlorenheit des Menschen. Das ist heute anders. Unter dem Begriff Welt klingt in uns augenblicklich Aufgabe an, Dienst an ihr und Verantwortung für sie. Den Sinn für Unterscheidung haben wir verloren aus Angst, in eine falsche Unterscheidung zu verfallen, wie es in der Vergangenheit eben auch geschehen ist. Denn die Grenze zwischen Welt und Jüngerschaft, zwischen Götzendienst und Gottesdienst, zieht sich nicht durch die verschiedenen Begabungen und ihre Ausübung, sondern durch unser Herz. Dort entscheidet sich Götzendienst oder Gottesdienst in dem, was wir tun, was immer es sei. Dort ist eine Grenze zu finden, die zwischen diesen beiden Geistwelten unterscheidet und entscheidet. Was ist eigentlich das Problem am Götzendienst? Schaut man in die Geschichte der Menschheit und damit in die Geschichte der Religion, so ist der Mensch ja davon geprägt. Antike Götzen sind heute wertvolle Kunstwerke. Menschen pilgern hin, um sie zu bewundern. Und nicht nur um ihre künstlerischen Gestalt wegen, sondern sie geben uns auch Auskunft über den Glauben der Menschen damals. In der Tat, die Götzen geben Auskunft über unseren Glauben. Ein Götze ist ein vom Mensch selbst gemachter Gott. Ob Mensch oder Ding oder Sache oder Idee ist gleich. Die religiöse Seele von uns Menschen kann gar nicht anders, als sich einen Gott zu machen. Ein Idol. Und Idol heißt eigentlich Bild. Darum ist im Glauben des Volkes Israel die ganze Geschichte ein Kampf gegen Bilder. Der Kampf der Propheten ist ein Kampf gegen Bilder. Und hier geht es nicht einfach um Figuren aus Holz, die man sich schnitzen, vor ihnen niederfällt, wie der Prophet sagt, sondern es geht um die Bilder unseres Herzens, denen wir dienen, Bilder, die wir uns selbst gemacht haben. Weil sie uns einen Wert geben. Und ohne den Wert von etwas Größerem, der uns gegeben wird, können wir nicht leben. Wir setzen uns Ziele, die größer sind als wir, und dienen ihnen dann. Und meinen, das sei Gottesdienst. Das Wort Jesu an seine Jünger beschimpft aber weder die Wirtschaft noch den Götzendienst. Sie setzt ihm aber ein schlichtes "Ihr dagegen nicht so" entgegen. Um die Größe des Reiches Gottes aufzuzeigen, muss Jesus nicht die Größe der Welt und ihrer Ordnungen, ihre Begabungen und Schönheiten erniedrigen. Er weiß aber, dass der Mensch an den Ordnungen dieser Welt zugrunde geht. Auch und vielleicht weil er sich diese Ordnungen selbst erschaffen hat. Der Mensch ist in seiner selbst erschaffenen Größe dieser Welt verloren. Der Mensch ist dem Fluch verfallen, seit er sich entschied, sein zu wollen wie Gott, und das ist tief in uns, an Gottes Stelle seine eigenen Ziele zu setzen und sie dann als göttlich zu erklären. Das Wesen dieser Welt ist und ihrer Ordnungen, dass es immer einen Größeren gibt, den wir uns selbst erschaffen und der wir selbst gerne wären. Jesus setzt dem eine Lebenswirklichkeit entgegen. Und zwar die, die er selbst gelebt hat. Und sonst nichts. Keine Dogmen. Er setzt den Ordnungen dieser Welt und ihrer Verlorenheit sein Leben entgegen. Und er verpflichtet seine Jünger dazu, diese Lebenshaltung zu teilen. Wem ihr dagegen nicht so, folgt nun die Beschreibung, wie anders in ihrem Verhalten. Der Größte unter euch soll werden wie der Jüngste und der Hochstehende wie der Diener. Da die Jünger durch die Nachfolge Christi und den Ruf zum Reich Gottes in eine gewaltige Aufgabe berufen sind, nimmt ihnen Jesus von Anfang an die Illusion. Diese Aufgabe wäre mit einer höheren Machtposition verbunden. Und sie könnten im Namen dieser Aufgabe über andere gebieten, Unterordnung oder gar Unterwerfung verlangen. Ihre Berufung bedeutet dienen und nicht herrschen. Auch nicht noch im Dienen herrschen. Ihre Grundhaltung ist es, einander zu dienen. Dazu aber muss etwas Neues in ihnen werden, denn von Natur aus hat keiner dazu die Fähigkeit. Und damit hat Jesus uns genau wieder an den Ort geführt, mit dem wir die Betrachtung, unser Nachdenken heute Morgen begonnen haben, das Dienen als Grundsehnsucht in uns. Jesus gibt seinen Jüngern eine schlichte Wahrheit preis, die in der Tat als die größte unter uns Menschen und in unserem Leben gelten kann. Er sagt, ich, Jesus, bin unter euch wie ein Dienender. Das ist gewaltig. Er, der von seiner Kirche als der Höchste und Mächtigste verehrt wird, ist zu uns gekommen wie ein Dienender, mitten unter uns. Das heißt keineswegs, dass Jesus unser Diener ist, dem wir Weisungen erteilen könnten, wie wir es gelegentlich gerne tun und sei es im Gebet ganz vorsichtig. Weisungen, die er dann auszuführen hätte. Er sagt nicht, ich bin euer Diener. Er sagt, ich bin unter euch wie ein Dienender. Es ist in ihm, wie er sich seinen Jüngern zuwendet. Und damit gibt Jesus unserer Grundsehnsucht zu dienen und Hoffnung auf Erfüllung unseres Herzens Grund, sodass wir an dieser Sehnsucht nicht mehr scheitern müssten. Wenn er es ist, dem wir als dem Größten dienen, dann holt er uns heraus aus dem Gottesdienst unseres Herzens und macht uns zu Menschen. Aus dem Götzendienst unseres Herzens holt er uns heraus und macht uns zu Menschen des Gottesdienstes. Dann werden wir die so dringend benötigte Bestätigung nicht aus unseren selbstgemachten Göttern beziehen, selbstverfassten Ziele, sondern aus der Liebe und Gnade des Ewigen, dem wir dienen. Dann vermag kein Ding und kein Mensch über uns zu herrschen, indem er uns bei der Sehnsucht nach Bestätigung durch Dienen packt. Vom Größeren erwarten wir nämlich das, was wir nicht in uns haben, nicht bleibend in uns haben können. Jesus hat uns verheißen, dieses Entscheidende, das den Hunger nach Leben stillt und den Durst bleibend in uns zu erschaffen. Ich weiß, was uns da fehlt, ist so stark, dass wir unsere Seele dafür verkaufen würden und zahllose Menschen tun es auch. Hauptsache die Sehnsucht nach dieser Bestätigung wird erfüllt. Wieder und wieder, wie bei einem Süchtigen. Und darum wird dann die Sehnsucht zur Sucht des Sehnens nach dem Unstillbaren in uns, das uns ewig vorwärts treibt. Es ist gar nicht so einfach, diese Wahrheit in unseren Herzen zu entdecken und ihr standzuhalten. Es ist gar nicht so einfach, sie zu erkennen. Zu erkennen, wem wir in Wirklichkeit als dem Größeren dienen. Schließlich setzen wir unser Leben für ungezählte Tätigkeiten ein und tun sie einfach darum, weil sie nötig sind oder von uns verlangt werden oder weil man den Lebensunterhalt damit verdient oder weil sie uns einfach Spaß machen. Was heißt das praktisch, was Jesus sagt? Es gibt kaum eine Frage, die näher bei der Praxis unseres Lebens liegt, als die Frage um das Dienen. Und darum redet Jesus von der Tischgemeinschaft, dem Täglichen, dem Einfachsten, dem Fundamentalsten. Er redet von den zu Tische Sitzenden und dem Dienenden, genauer von dem, der die Essenden und Feiernden bedient und von dem, aus dessen Händen man Speise empfängt, ohne ihn zu beachten, wie das gelegentlich im Restaurant vor sich geht. Manchmal so tief ins Gespräch vertieft ist, merkt man gar nicht, dass einem da einer das reicht, was man ja selbst bestellt hat und braucht. Und er erträgt die Nichtachtung. Jesus sagt, ihr haltet den für den Größeren, der zu Tische sitzt, und ihr habt recht damit. Und den für den Geringeren, der euch serviert, und ihr habt recht damit. Ich sage euch aber, ich, wenn ihr mich kennenlernen wollt, bin unter euch wie ein Dienender. Und woher hatte Jesus diese Gesinnung? Als Ausdruck seines Lebens? Es ist ihm nicht einfach und selbstverständlich zugefallen. Und nicht von ungefähr spricht dieser Text von seinen Versuchungen. Jesus war ohne Zweifel ein hochbegabter Mensch. Eine Begebenheit wird uns am Anfang seiner Tätigkeit erzählt, seiner öffentlichen Tätigkeit. Und wir kennen sie als die Versuchungsgeschichte. Und es ging dort um nichts Geringeres als um die Aufgabe, für die er in die Welt gekommen war und um die Erfüllung seiner Berufung zu unserem Heil und die Rettung und Erlösung von uns Menschen. In dieser Versuchungsgeschichte wird Jesus alles angeboten, was sich ein Mensch wünschen kann, um sein Ziel schnell zu erreichen. Die Welt wird ihm zu Füßen gelegt von einem, der offenbar Macht hat in dieser Welt. Da ist einer, der ihm scheinbar nur dienen will, mit allem, worüber er verfügt. Aber zum Schluss verlangt er den Preis, niederzufallen und ihm zu dienen. Jesus antwortet, und in dem Augenblick, so heißt es, verlässt ihn der Teufel. Und siehe, Engel kamen und dienten ihm. Die verborgene Welt öffnet sich ihm und bestätigt ihn in dem, wessen er bedurfte. Diese Entscheidung war für den Weg Jesu unerlässlich. Er wusste, dass der, der ihm angeblich dienen wollte, letztlich über ihn herrschen würde. Und er wusste auch, dass das Annehmen dieses Dienstes das Ende seiner Berufung gewesen und damit unseres Heils. Jesus wäre ein glorreicher Wundertäter mehr in dieser Welt geworden, in einer unrettbar verlorenen Welt. Schließlich schildert Jesus seinen Jüngern ihre eigentliche Bestimmung, zu der er sie berufen hat und für die sie bereitet werden sollen. Und für dieses ihre Bestimmung ist eine Wandlung ihres Sinnes und ihres Verhaltens in dieser Welt unerlässlich. Im Umgang mit der alles entscheidenden Frage nach dem Größeren, dem wir dienen. Er verweist sie auf ihren Platz, den er bestimmt hat für sie im Reich seines Vaters. Er wird sie hineinnehmen in seine eigene Rolle in dieser neuen kommenden Welt, in dem neuen Reich des Vaters, nicht in dieser Welt. Für viele Menschen gibt es bestenfalls die Frage, ob sie in den Himmel kommen oder nicht, falls sie überhaupt diese Frage stellen. Nur wenigen scheint bewusst zu sein, dass ihnen dort eine Aufgabe zugedacht ist, für die sie bereitet werden in dieser Welt, dass all das Leid und all die Freude, all die Begabungen, all die Größen und die Kleinheiten dieser Welt eine Aufgabe haben, als Sinn unseres Lebens zu bereiten, für jene andere größere Aufgabe, für die er uns bestimmt. Da fragen wir, wenn wir gestorben sind, ob da alles stirbt oder der Geist zu ihm geht, ob der Leib verwest, und wollen es genau wissen, wie sich Geist und Seele und Leib verhalten und heilen und wie die Auferstehung sein wird. Und das ist nicht unsere Sache. Unsere Frage ist, ob unser Herz bereitet wird für diese gewaltige Aufgabe, für die wir durch ihn und in ihm bestimmt sind. Wer sich entschieden hat, mit Jesus Gott dem Ewigen allein zu dienen, der wird lernen wollen zu unterscheiden. Immer wieder, täglich, ohne Ende, mit Freude und Vertrauen, wird er lernen zu unterscheiden zwischen dem Muster der Verlorenheit und dem Ruf dessen, der unsere Seele kennt und sie erfüllen will mit der Kraft seines Lebens, sodass das Herz gewandelt wird für seine Aufgabe der Ewigkeit. Amen. Jesus, und du bist es, der unter uns ist wie ein Dienender, auch wenn unsere Augen dich nicht sehen können. Was du deinen Jüngern damals gesagt hast, das bist du im Heiligen Geist mitten unter uns in unserem Leben. Dort, wo der unstillbare Schrei unserer Seele ertönt, der Schrei, gesehen zu werden, anerkannt zu werden, geliebt zu werden, dass die Seele in ihrem Hunger gestillt wird. Ich danke dir für dein Wort und für deine Nähe in unserem Leben. Ich danke dir für die Wahrheit, die von dir als ein Licht auf diese Welt, ihre Mächtigkeit, ihre Gewalten und die Kleinen und die Geringen fällt, auch auf unser eigenes Leben, wie immer wir uns befinden mögen. Sprich durch deinen Heiligen Geist in unseren Herzen. Ruf uns heraus aus der Verherrlichung von Menschen und Dingen und Sachen und Ideen, die uns letztlich zerstören. Und führe uns auf den Pfad des Lebens, des Ewigen. Amen.